Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Und heute habe ich nach langer Pause, ich weiß auch nicht warum, wieder mal ein schönes Buch und einen interessanten Schriftsteller bei mir zu Besuch. Wir sind über Zoom verbunden von Hamburg nach Köln, Jannik Hanbjau-Federer. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Verlag hat mir ein schmales, aber sehr eindrucksvolles, tiefes Buch von Ihnen zugesandt. Das habe ich, nachdem ich ein bisschen erstmal drum herumgegangen bin, dann doch sehr beeindruckt und begeistert gelesen. Für immer sehe ich dich wieder, mit einem ganz besonderen, ja, schweren, belastenden Thema, aber auch mit der Frage, wie man eigentlich lebt nach einem großen Unglück, das eingetroffen hat, alleine und aber auch mit den Menschen, die einem verbunden sind. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Aber damit wir uns ein bisschen annähern, nicht gleich in die Tiefe gehen, sondern ein bisschen Sie kennenlernen, eine Frage, die ist wahrscheinlich deshalb so ein bisschen doof, weil Schriftsteller sich ständig gestellt werden, aber ich werde als Theologe auch immer gefragt, wie bist du denn zum Theologiestudium gekommen und wann war das genau? Und dann dachte ich, ach, jetzt kann ich Sie auch mal fragen. Also einfach, Sie sind Schriftsteller, es ist nicht das erste Buch von Ihnen. Wie sind Sie dazu gekommen? Gab es irgendwelche Erlebnisse, Einflüsse, Bücher vielleicht, die Ihnen den Anstoß gegeben haben? Das ist ein weites Feld für einen ganzen Podcast, aber so zum Einstieg, damit wir so ein bisschen eine Idee haben, wer ist Jannik Hanbjau-Federer?
Also ein einzelnes Buch gab es sicher nicht, aber es gab ganz viele. Und ich habe in meiner Kindheit und als Jugendlicher sehr, sehr viel gelesen und in der Zeit dann noch irgendwann, also in der Schulzeit irgendwann noch angefangen zu schreiben selbst. Und das war natürlich dann immer so eine Träumerei, dass man das auch irgendwie mal von Berufswegen quasi machen könnte. Aber das war, glaube ich, ungefähr so realistisch von mir selbst eingeschätzt wie, weiß ich, Rockstar werden oder Ähnliches. Und deswegen dachte ich, mache jetzt mal was Vernünftiges und habe dann so Praktika bei der Lokalzeitung gemacht, habe dann die gefragt, was soll ich denn eigentlich studieren dafür? Die meinten, ja, Hauptsache du studierst und dann schau mal weiter. Dann dachte ich, ja gut, das ist ja dann praktisch, da kann ich ja auch was mit Literatur studieren. Dann habe ich was mit Literatur studiert, dachte, ich muss Journalist werden und habe das dann weiter verfolgt und gemerkt, nee, muss ich doch nicht. Dann dachte ich, ich muss Wissenschaftler werden und habe dann da gemerkt, nee, das muss ich eigentlich vielleicht auch doch nicht. Und dann gab es einmal ein Stipendium und eine Pressemitteilung und diese Pressemitteilung ist irgendwie bei Suhrkamp gelandet und daraufhin landete eine Mail in meinem Postfach, dass ich doch mal das Manuskript rüberschicken könnte. Und ich erinnere mich bis heute daran, dass ich mich gefreut habe ohne Ende, aber ehrlich gesagt hauptsächlich darüber, dass ich eine Mail von Suhrkamp bekommen habe. Ich dachte, dabei bleibt es dann. Ich dachte, das habe ich jetzt geschafft. Die drucke ich mir aus, hänge sie gerahmt an meinen Schreibtisch und super.
Genau, einer der besten deutschen Verlage, in dem auch Ihr neues Buch erschienen ist. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass Verlage sich selber melden. Meistens klappert man sie ab und versucht da irgendwas unterzubringen. Aber das ist ja eine tolle Ermutigung.
Ja, so war das. Ja, und daraus ist auch letztlich eine sehr, sehr intensive, sehr vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit mit meiner Lektorin entstanden, mit der ich seit dieser Mail arbeite. Was ein großes Privileg ist.
Sehr schön. Ja, Lektoren und Lektorinnen, das ist etwas ganz besonders Schönes, wenn man das hat. Menschen, die einen begleiten beim Schreiben, einem helfen, einen kritisieren und so weiter. Toll, wenn einem das gelingt, so eine Beziehung aufzubauen. Eine Frage nur, bevor wir dann gleich aufs Buch kommen, weil mich das einfach selber interessiert. Schriftsteller sein als Beruf, als Karriere, das wird immer schwieriger. Ich nehme das wahr, wie einfach auch Einnahmen wegbrechen und diese Vorstellung, man kann richtig daraus einen Brotberuf machen. Man schreibt, keine Ahnung, 2 Jahre lang ein Buch und 2 Jahre lang macht man Lesereise und dann kommt das nächste. Damit haben sich viele auch sozusagen sehr gute, aber jetzt kommerziell mittelerfolgreiche Autoren und Autoren doch lange Zeit ganz gut ernährt. Das scheint mir wegzubrechen. Sie haben auch noch einen Brotberuf. Also wie kriegen Sie beides zusammen? Sie arbeiten, wenn ich das richtig gesehen habe, im Literaturhaus Köln. Einfach nur sozusagen zur weil mich das einfach selber interessiert, zur sozialen Lage eines jungen Autors heute.
Ja, ich arbeite nicht mehr in Literatur aus Köln. Ich habe nämlich gekündigt. Und das auch in einem etwas kuriosen Moment, weil, also ich schrieb dann eben so eine Weile und es lief so ganz gut und ich dachte, das wird jetzt eben so weiterlaufen, weil so ein Job, den gibt man ja nicht aus der Hand, zumal dann auch sehr schön war, im Literaturhaus zu arbeiten. Das ist ja jetzt wirklich nicht, soll ich sagen, das Schlimmste, was man sich so antun kann. Und dann gab es aber plötzlich ein Residenzstipendium, das mir angeboten wurde und das hätte ich nicht mehr vereinbaren können, das war einfach woanders. Und dann dachte ich, okay, ich fürchte, das ist jetzt so das Zeichen von oben oder von irgendwo, dass ich jetzt entweder springe oder sitzen bleibe. Und dann dachte ich, springe ich mal und habe gekündigt. Und kurz danach brach eine weltweite Pandemie aus, eine Weltwirtschaftskrise brach über uns herein. Alle meine Termine, Lesungen, sonst was wurden abgesagt. Und ich dachte, das ist ja super gelaufen. Ja, das hat sich dann irgendwie eingependelt. Das ging dann irgendwie. Und seitdem geht es halt irgendwie jedes Jahr. Also jedes Jahr im Januar fange ich dann eben an, oder eigentlich so ein bisschen früher fange ich an, mir zu überlegen, wie ich wohl mein Jahr bestreite. Und dann gruselt es mich immer. Und je länger das Jahr aber geht, desto mehr denke ich, der Angstschweiß kann es so langsam wieder abtrocknen. Und dann bin ich am Dezember doch gut rausgekommen. Und solange das so geht, möchte ich das so weitermachen. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann muss es eben wieder einen Job geben nebenher. Und ich glaube, ganz viele jonglieren das irgendwie so. Und klar, also so diese naive Vorstellung, ich bin jetzt Autor und dann werfe ich da mein Manuskript hin und dann werde ich überschüttet mit den Schecks und mit den Geldnoten und kann dann irgendwie mich über Jahre zurückziehen und schreiben. Das funktioniert, oder für einige funktioniert das, aber das sind sehr wenige. Und die allermeisten machen dann eben so alles Mögliche. Die schreiben hier was im Auftrag, die schreiben dort was für ein Projekt, die kriegen hier eine Förderung, dann kriegen sie aber hier Tantiemen und Honorare und Lesungshonorare. Und dann muss man eben immer rechnen und hoffen, dass das nicht ins Rote kippt. Genau, aber bisher noch funktioniert es und ich würde das nie freiwillig aufgeben. Wenn es
ja, ja.
Dann ist das eben so.
Ich finde es insofern, es ist jetzt nicht das Hauptthema unseres Gesprächs, aber ich wollte das schon mal fragen, weil es mich bewegt, weil es einerseits eben diese bisherige Existenzform bedrohter ist und andererseits ist eben Schreiben dann doch eine Lebensentscheidung, nicht einfach ein Berufswunsch und ein Traum, sondern es ist dann tatsächlich auch eine Passion und man muss dann entscheiden, ins Risiko gehen und vielleicht mal etwas auf eine Karte setzen und deshalb machen wir ja jetzt auch diesen Podcast über Ihr neues Buch, damit das auch ein bisschen gefördert wird durch meine kleinen bescheidenen Möglichkeiten. Okay, nun zu Ihrem Buch. Ganz kurz, da gehen wir noch ein bisschen näher rein auf die Inhaltsangabe, aber es erzählt von einem jungen Paar, das kurz vor der Geburt durch eine seltsame Komplikation bei der Frau ein Kind verliert, das erste Kind. Und das heißt in dem Buch Gustav Tian Ming, muss dann noch, weil es schon so groß ist, auch geboren werden. Ich habe mich jetzt gefragt in der Vorbereitung, wie sprechen wir drüber? Ihr Buch ist kein Roman, jedenfalls steht es nicht unter dem Titel wie sonst bei allen möglichen Büchern, die ganz unterschiedliche Dinge machen, steht dann immer Roman drunter. Meistens auch gar nicht so sehr als Gattungsbeschreibung, sondern als Verkaufsargument. Aber es ist so aufgemacht wie ein Roman. Es hat irgendwie eine schöne Haptik, es hat ein schönes Cover, es ist kein wissenschaftliches Buch. Und ich bin selber beim Lesen, schwankte ich immer so. Einerseits dachte ich, aha, Yannick Han Biao erzählt eine Geschichte, eine besondere Geschichte aus seinem Leben. Andererseits habe ich gedacht, naja, das ist ja jetzt nicht einfach ein Tagebuch, sondern es ist ja schon auch geformte Literatur. Es ist ein autonomes Kunstwerk, wie man so will. Es ist jetzt nicht einfach eine Form von Verarbeitung einer persönlichen Erfahrung. Wie soll man das Buch denn lesen? Wenn Sie schon wahrscheinlich doch darüber nachgedacht haben, nicht Roman drunter zu schreiben oder Novelle oder Erzählung. Aber Sie haben auch nicht drunter geschrieben, was jetzt so beliebt ist, Memorial oder so etwas in dieser Richtung.
Ich überlege gerade, wo ich anfange, weil man da von ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden anfangen könnte zu antworten. Vielleicht einfach erstmal vom Schreibprozess ausgehend. als unser Sohn gestorben ist, habe ich mich sehr früh dabei ertappt, dass ich irgendwie mitgesprochen habe im Kopf und mir selbst erzählt habe, was da gerade passiert. Und zwar wirklich in dem Moment, wo etwas passiert ist. Und das hat mich erstmal regelrecht zerstört, weil ich dachte, was macht mein Kopf da jetzt? Was hat jetzt hier literarisches Schreiben damit zu tun? Hier ist gerade was sehr, sehr Einschneidendes passiert. Unser Kind ist gestorben. Warum hantiere ich jetzt hier mit meinem Handwerkszeug, mit dem ich jeden Tag eigentlich am Schreibtisch operiere? Irgendwann habe ich verstanden, dass es auf der einen Seite dazu da war oder mir geholfen hat, zu verstehen, was überhaupt passiert, weil es alles so unbegreiflich war, dass indem ich es mir selbst erzählt habe, das irgendwie versucht habe, irgendwie im Kopf noch mitzukommen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig eine Form von Distanzierung war. Also wenn ich von etwas erzählen kann, bin ich einer Sache nicht komplett ausgeliefert. Also ich kann zwar jetzt nicht ändern, was da gerade passiert, aber ich kann zumindest noch entscheiden, wie ich drüber spreche. Ich kann zumindest noch die Sprache formen. Also wieder so ein kleines bisschen Agency quasi wieder sich zurückholen. Das habe ich aber in dem Moment nicht begriffen. Das war erstmal einfach nur verstörend.
Das ist einfach so passiert. Das ist jetzt nicht so, was es ja manchmal auch gibt, also ich will das auch von Ferne nicht beurteilen, dass große Künstler, Popstars oder Schriftsteller dann auch noch ihr Unglück zum Thema machen und dann gleich wieder sozusagen verwerten. Ne? Also jetzt ist hässlicher Vorwurf, aber nur damit das klar ist. Das ist ihnen einfach so wie automatisch passiert. Die haben das einfach so gemacht. Das kam so.
Ich habe da auch gar nicht geschrieben. Das war wirklich, das beschreibe ich auch in einem Buch, diese Szene. Ich habe der Hebamme geholfen, dieses Krankenhausbett, diese großen, wuchtigen Betten, wo dann eben auch die Geräte und Schläuche und so weiter dranhängen, in dem meine Freundin lag, die gerade frisch aus der OP wieder aufgewacht war. Und unser Sohn lag in einem kleinen Körbchen bei ihr. Die habe ich da quasi geholfen, da durch den Flur zu buxieren. Und während das passiert ist, habe ich mir erzählt, was da gerade passiert. Habe mir das selbst vorgesprochen im Kopf. Und kam mir dabei unglaublich verrückt vor und dachte, also was mache ich da eigentlich gerade? Aber ich konnte es nicht abstellen. Und meine Freundin hat mir dann sehr schnell den Kopf gewaschen und gesagt, so, was redest du denn? Natürlich schreibst du über ihn. Das ist gar keine Frage.
Hätte aber auch sein können, dass sie das nicht wollte, aber so war es nicht.
Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht, also es gab auch einen Moment, wo ich überlegt habe, müssen da vielleicht zwei Namen vorne drauf. Und es ist am Ende so gewesen, ich habe geschrieben, aber gesprochen über dieses Buch haben permanent meine Freundin und ich. Und wir haben gemeinsam rekapituliert, wie sind diese Tage im Krankenhaus, wie sind die Tage danach verlaufen. Danach bin ich an den Schreibtisch gegangen, habe aufgeschrieben, habe ihr vorgelesen. Sie hat kritisiert oder kommentiert oder gelobt. Seltener gelobt als kritisiert. Und dann bin ich zurück an den Schreibtisch weitergearbeitet. Das war der Prozess. Und das war für uns wie so eine Art tägliches Trauerritual. Und am Anfang war auch gar nicht klar, was das für ein Text ist, sondern das musste einfach raus, das musste passieren. Und auch das habe ich ja später verstanden. Ich musste sofort anfangen zu schreiben, weil ich alles aufheben, alles aufsammeln wollte. Also wir hatten so wenig Zeit mit unserem Sohn, die er eben als in körperlicher Anwesenheit sozusagen mit uns verbringen konnte, dass ich von dieser kurzen Zeit alles, nichts vergehen lassen wollte. Alles erinnern wollte.
Eine Assoziation, wir bleiben gleich noch bei diesem Anfang. Das kenne ich aus unterschiedlichen Zusammenhängen, therapeutisches Schreiben, was eine ganz schöne Form ist. Also ich kenne das von Geflüchteten, die jetzt ihre Erfahrung nicht erzählen können, aber sie können darüber schreiben. Ich kenne das von einem Kollege, macht das mit Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, die dann das auch sozusagen schreiben. Das ist eine ganz tolle Form, weil es einerseits sehr innig ist. Also dieses Schreiben ist ja ein sehr inniger Prozess. Da macht man ja noch keine Musik, geht auf keine Bühne, deklamiert nicht, sondern versucht es für sich. Jetzt sie allerdings im Gespräch mit ihrer mittrauernden Freundin. Und zugleich ist es aber auch schon eine Form, es eben in eine, Sie schreiben das ja selber am Schluss Ihres Buches, aus der Fassungslosigkeit in eine Fassung zu kommen. Ich fand das sehr schön formuliert. In der Psychotherapie oder Seelsorge sagt man immer sozusagen in ein, irgendwas in ein zu containen. Das ist so, zwar kein nicht so schönes Wort, weil man dann immer an Container denkt, aber jetzt in eine Fassung bringen für sich. Allerdings ist es ja jetzt bei Ihnen nicht nur ein therapeutisches Schreiben, sondern es ist auch schon ein ästhetisch anspruchsvolles Schreiben. Sie wollen, dass das auch dann bei Suhrkamp besteht im Programm, dass die Lektorin das okay findet, dass die Kritik das in Ordnung findet. Also das ist ja dann noch mal ein paar Stufen höher. Aber der Anfang ist ja wirklich erstmal ein für sich etwas in Fassung bringen. Hat das eine sehr glückliche Formulierung?
Ja, also dieser Aspekt der Veröffentlichung und wo und wie und so weiter, das würde ich erstmal, das ist so erst der übernächste Schritt, sondern der, im Anfang war das Wort, wollte ich gerade sagen. Am Anfang ging es eben wirklich um das Schreiben und um das Formulieren, und da ging es auch von vornherein natürlich auch um die Ästhetik, weil es ja nichts ist, was irgendwie hinzukommt, was man dann, also ne, es gibt manchmal so diese Vorstellung, dass da Menschen irgendwie Themen bearbeiten und dann am Ende muss noch eine Form dazu und das wieder wie so ein Spezialgewürz, das man da quasi mit in den Topf reinrührt. Mag sein, dass manche Menschen so arbeiten können, ich kann das nicht, sondern für mich ist es so, dass eine Form überhaupt erst das Instrument ist, etwas denken zu können und etwas erzählen zu können, etwas zur Sprache bringen zu können. Das heißt, von vornherein muss ich erstmal eine Form, eine Sprache suchen, mit der ich das kann. Und ich habe das bisher noch nie bei einem Text so sehr gehabt wie bei diesem, dass ich kaum über diese Form nachgedacht habe, sondern oder total viel über diese Form nachgedacht habe, aber immer erst hinterher. Mhm. Dieser Text hat sich wirklich auf dem Papier ereignet und ich habe dann hinterher versuchen können zu verstehen, was ich da gerade mache. Und dieser Aufwand, an diesen Sätzen zu feilen und für die Rhythmik zu sorgen, dafür, dass die Wörter sich nicht wiederholen, dass es die Szenen quasi in einem bestimmten Rhythmus einsetzen und wieder aufhören. Das war, ich glaube, für mich war der erste Impuls daran, natürlich hat es auch später andere Erwägungen, aber der erste Impuls dabei war, es so gut zu machen, wie ich kann. Und zwar für ihn, für meinen Sohn. Also, es war mir nicht möglich, einfach das nur irgendwie zu notieren, falls man sich mal irgendwann daran erinnern möchte, sondern, und das war natürlich auch Ablenkung oder Beschäftigungstherapie oder wie man es auch anders nennen könnte, aber erstmal war es einfach, ich wollte das alles aufheben und wenn ich es jetzt anfange zu schreiben, wollte ich so gut machen, wie ich nur irgendwie es hinbekomme. Und dann kam irgendwann der Moment, wo wir, und es waren vor allem dann die Szenen, die sich dann an die Zeit nach dem Krankenhaus angeschlossen haben, wo wir mehr und mehr gemerkt haben, dass sich dieser Text nicht mehr nur an uns richtet, dass es da nicht mehr nur um diesen ganz engen, intimen Rahmen am Anfang geht, sondern das Ausgehen von diesem intimen Moment am Anfang, naja, wir dann eben zurück in die Gesellschaft müssen. Eben in Gesellschaft leben. Und wir da gemerkt haben, wie schwer es vielen gefallen ist, mit uns umzugehen, wie schwer es uns gefallen ist, mit anderen umzugehen, mit Normalität, mit Alltag, mit Bürokratie und mit all diesen Dingen. Und als ich angefangen habe, diese ganzen Dinge mit aufzuschreiben, habe ich immer gemerkt, ich glaube, dieser Text ist nicht mehr nur für uns. Ich glaube, dieser Text ist auch noch für andere, die ich gar nicht kenne. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es Zeit, mit besagter Lektorin, mit dem Verlag zu sprechen, den Text anderen Menschen zu geben, die damit erstmal nichts zu tun haben, außer dass sie mich kennen.
Darauf komme ich gleich nochmal, aber einen Schritt nochmal zurück zur Form. So wie Sie das erzählen, meine ich, Ihre Form ein bisschen besser zu verstehen. mal gucken. Ich sag mal, wie ich es verstanden habe oder wie auch meine ersten Leseerlebnisse waren. Also es ist ja auch jetzt nur mal so Dank für diejenigen, die das Buch nicht in der Hand haben. Es ist doch jetzt ein schlankes Buch von 184 Seiten, auch irgendwie angenehm lesbar gedruckt. Am Anfang hatte ich den Eindruck, das ist wirklich ja fast staccato-artig oder so ganz nah an den Dingen, die gerade passieren. Also fast wie ein Protokoll. Das ist jetzt ist die Krise, jetzt passiert dieses, dann passiert das. Also scheinbar kunstlos, jetzt nicht in einem wertenden Sinn, sondern wirklich, ich bin Schritt für Schritt, Handgriff für Handgriff, Schritt für Schritt, fast automatisch, wie man eben agiert in einer traumatisierenden oder schwer auszuhaltenden Unglückssituation. Das hat mich erstmal so, musste ich mich erstmal reinfinden beim Lesen. Konnte ich dann aber gut nachvollziehen. Und dann öffnet es sich ja in diese Folgephasen, die Stufen des Trauerns, des Abschiednehmens, des Teilens, dann wieder ins Leben zurückfinden, in die weite Welt bis hin nach Indonesien und China geht's dann und wieder zurück. Also das fand ich bemerkenswert. Ich glaube, ich habe jetzt besser verstanden, wie Sie zu dieser Form gekommen sind, dass Sie eben jetzt am Anfang auch gar nicht jetzt irgendwelche Gefühle ausbreiten oder so. Vielleicht hatten Sie die da auch noch gar nicht in dem Sinne, sondern wirklich Schritt für Schritt, Halbschritt für Halbschritt beschreiben, was jetzt gerade los ist.
Ich finde es total schön, diesen Begriff der Kunstlosigkeit. Ich mache ja auch viele Workshops und Seminare zum kreativen Schreiben und habe dort quasi viele diese erste, zweite, dritte, vierte oder siebte, achte Versuche eben Unternehmen Literatur zu produzieren. Und da gibt es, das merke ich dann immer wieder so, die Vorstellung, wenn ich jetzt Literatur schreibe, muss ich so das ganz große Orchester auffahren. Da muss mindestens eine große Allegorie vorne rein und also auf Teufel komm raus muss man irgendwie alles Mögliche machen. Und meine Rückfrage ist dann immer, ich habe jetzt verstanden, dass du aufgepasst hast in den Einführungsseminaren zur Literaturwissenschaft und weißt, wie man rhetorischen Ornatus irgendwie anordnet und so weiter und so fort. Habe ich alles verstanden, aber was passiert hier eigentlich? Ich habe nicht verstanden, was hier gerade passiert. Es ist gar nicht so einfach, in einem Moment zu bleiben und einfach zu schildern, was passiert. Ob das, was da passiert, erfunden, ausgedacht ist oder echtes Geschehen ist oder erinnertes Geschehen ist. Das ist gar nicht so einfach. Und ich habe später, als ich dabei war, zu verstehen, was ich da eigentlich gemacht habe beim Schreiben, mich auf die Suche begeben und mir andere Texte angeguckt, auch Filme und Theaterstücke, aber vor allem Romane mir angeschaut, die sich um verstorbene Kinder drehen. Und habe dabei festgestellt, dass dieser Moment des Todes oder dieser Verlust oder sogar die Figur des verstorbenen Kindes an sich wie eine Zäsur funktioniert, die selbst unsichtbar ist. Also man hat ein Davor und ein Danach, und das ist für Literatur natürlich immer sehr dankbar. Wenn ich ein Davor habe und ein Danach habe, habe ich automatisch ein Spannungsverhältnis. Wenn ich ein Spannungsverhältnis habe, habe ich so gut wie eine Handlung schon auf dem Papier. Und dann kann ich da quasi entlang schreiben, super. Aber das hat tatsächlich angefangen, mich zu wurmen oder zu ärgern, dass dieses tote Kind, in den allermeisten Fällen vermutlich erfunden, vielleicht hin und wieder auch nicht erfunden oder nur, ja, wie soll ich sagen, fiktional eingefasst, aber dass dieses Kind dann selbst kaum vorkommen durfte und der Tod kaum vorkommen durfte und der akute Moment der Trauer und der Verheerung und der Katastrophe nicht wirklich erzählt wurde. Und da habe ich dann erst so richtig die Differenz verstanden, die mir ob unterlaufen oder ich weiß nicht, also die einfach da eben passiert ist beim Schreiben, weil ich einfach in dem Moment bleiben wollte und dann den nächsten Moment schildern wollte und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und interessanterweise habe ich hinterher von vielen gehört, dass so manche Romanhandlungen, die sehr, sehr viel schlimmer, wenn ich jetzt eine Inhaltsangabe geben würde, sehr viel schlimmer daherkommt, mit Menschen, die dann komplett abgleiten in Drogenabhängigkeit, Prostitution und so weiter, weil sie über diesen Kindstod nicht hinwegkommen, dass diese Romanhandlungen besser aushaltbar waren, weil eben gesprungen wurde, weil das tote Kind angerissen wurde und dann wurde sehr schnell in quasi alle Verheerungen, die hinterher kamen, reingezoomt. Und das der Text, den ich geschrieben habe, die Leute stärker getroffen hat, obwohl dort jetzt quasi, wie man diese menschlichen Katastrophen aufwiegen könnte, was man ja gar nicht kann, aber wenn man das nebeneinander legen würde, würde man sagen, da ist passiert jetzt in einem anderen Roman ein bisschen mehr, ein bisschen Schlimmeres. Und dennoch,
aber ich fand das insofern interessant, nochmal im Vergleich jetzt mit Popularkultur, toten Kindern in Fernseh- oder Kinofilmen, wo ich manchmal den Eindruck habe, hier wird etwas sehr Emotionales benutzt, um sofort narrative Abhängigkeit zu schaffen. Das Kind spielt aber gar keine Rolle, weil es gleich weitergeht. Und sie haben ja mit Gustav Tianming auch jetzt gar keine lange Geschichte. Also es ist ja gar nicht sozusagen eine lange, lange Vater-Kind-Beziehung, die dann aufgearbeitet wird, sondern es ist halt dieser kurze Moment. Dass aber sozusagen diese unangenehme Form von manipulativem Erzählen mit so einem Unglück, finde ich, bei ihnen nicht auftaucht, weil es nie benutzt wird, das Kind, um sozusagen sofort Angelhaken und der Fisch ist dran und bleibt dran. Sie bleiben ganz genau dran. Das macht es am Anfang auch schwer zu lesen. Also man kann es gut lesen. Jetzt, man muss keine Angst haben vor dem Buch, aber es ist wirklich ein intensives Lesen. Und dann kommt gleich das Zweite hinterher. Sie hatten schon gesagt, die Menschen, die es auch angeht. Also das fand ich auch irre, wie sie die Kommunikation beschreiben. Also das kenne ich natürlich selber und auch aus der Seelsorge, mit welchen Leuten man immer kommunizieren muss, mit wem man informieren muss, wie man das steuern muss, dass man nicht ständig, wem man eine WhatsApp schickt, wem man anruft, was dann gesagt wird, wie lang, wie kurz. Auch das bringen sie fast so ein bisschen staccato-mäßig, aber rhythmisiert. Ich würde gerne mal eine Lesung von Ihnen hören, wie Sie diese sind ja zum Teil so kürzest Dialoge, in dem Sie das so abschildern. Aber da kommt dann schon ja so ein Schritt raus aus der unmittelbaren in dem Moment selber sein und auch gefangen sein hin zu anderen mit all dem, was daran auch nervig, anstrengend, aber auch manchmal auch sehr schön ist. Wie sage ich's? Wem sage ich's? Wie halte ich welche Rückfrage aus? Wie gehe ich mit der Hilflosigkeit der anderen um, die jetzt auch erstmal nicht das rechte Wort dafür haben? Da dachte ich mir, habe ich an verschiedene Menschen gedacht, denen ich das Buch eigentlich empfehlen würde, weil die sich darin wiederfinden. Weil das so schwer ist, aber auch jetzt nochmal Lebensdienlichkeit von Literatur, das ist ja ein Buch, das ja einem auch was gibt, nicht nur einen irgendwie mit einem Unglück konfrontiert, sondern einem auch viel gibt, dass in diesem Miteinander sprechen und wenn es doofe WhatsApps sind, doch viel auch an Hilfe, wie immer man das nennt, Kraft, irgendwie Beistand, auch durchaus sich ereignet.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also in dem Buch versuche ich ja auch so ein bisschen aufzufächern, wo man oder wo wir uns überall haben Hilfe holen können oder auch einfach Hilfe uns zuteil geworden ist, ohne dass wir die vermutet hätten, dass sie von dort kommt. Und das waren sowohl christliche Liturgien als auch hinduistisch-buddhistische Rituale, Zeremonien. Das waren Gedichte, das war Musik und so weiter und so fort. Das wird da alles so nach und nach aufgefächert. Alles natürlich jeweils für sich sehr unterschiedlich, aber am Ende alles auf seine Weise hilfreich. Und was mich sehr freuen würde, wäre, wenn dieses Buch sich irgendwo daneben stellen könnte und sagen könnte, womöglich fällt das mal jemandem in die Hände, der oder die das gebrauchen kann in einem schweren Moment. Und womöglich sind dann auch all die Menschen, die ich versucht habe, darum festzuhalten, wie sie uns festgehalten haben, wie sie uns gehalten haben und getragen haben. Durch ganz einfache Sachen, durch mal kurz schreiben, mal kurz vorbeikommen, fragen, kann ich das besorgen? Einfach durchs Dableiben. Man muss gar nichts Kluges sagen, weil was soll man schon sagen, aber halt einfach da sein. Dass man da irgendwie, soll ich sagen, keine Anleitung, aber ein Beispiel geben kann vielleicht.
Hat es Sie überrascht, dass Sie das gut finden, dass Sie das annehmen können? Oder hätten Sie vorher hypothetisch gedacht, mir passiert ein Unglück und dann kommen Leute zu mir, will ich das eigentlich? Hätten Sie eher vermutet, da möchte ich lieber ganz alleine sein? Also war das für Sie eine überraschende Erfahrung, dass es gut ist, dass sich Menschen zu Ihnen, bei Hiob heißt es, die Freunde setzten sich zu ihm in den Staub. fand ich so ein schönes Bild. Hat Sie das überrascht, dass Ihnen das was gibt? Das ist eine doofe Frage, vielleicht eine doofe Frage, aber ich kenne viele Menschen, vielleicht formuliere ich es ein bisschen besser, damit sie damit umgehen können. Ich kenne das häufig in der Seelsorge bei Beerdigung und so, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, erst eine große Furcht davor haben, dass andere kommen und sie umarmen und sie wissen nicht, wie sie mit jetzt, weil man dann als Betroffener dann schnell in die Rolle kommt, dass man die Nicht-Betroffenen trösten muss.
Klar.
Das ist so eine Situation, weil man komisch dann jetzt ist man dann der Experte und die anderen sind so hilflos. Und dass sie häufig, dass es dann immer so einen Impuls gibt, oh nee, bloß nicht, und dann gehen wir nach der Bildung gleich weg und dann wollen wir auch gar nicht mit den Leuten reden und ich möchte auch gar keiner. Und dann sag ich, ja, wartet mal, entspannt euch mal, lasst mal gucken, was passiert, und wenn ihr gehen wollt, geht ihr halt. Und da bleiben sie immer alle und finden das eigentlich ganz schön, weil die meisten Menschen sich auch gut benehmen und kein dummes Zeug machen. Aber sozusagen diese, sich dem aussetzen, dass man sich neu begegnet, ist ja eine neue Situation, man lernt sich neu kennen, dass das für beide Seiten was sehr, sehr Schönes sein kann, man sich das aber vielleicht nicht vorher so vorstellen kann.
Also meine Erfahrung ist, dass im Verlauf der Trauer, also erstmal, dass es überhaupt einen Verlauf der Trauer gibt und dass sich da alles sehr stark verändern kann. Also für uns war es so, dass die Leute, die wir am Anfang hineingeholt haben sozusagen, die waren ganz, ganz wichtig. Und auch im gesamten Verlauf waren sie dann ganz, ganz wichtig, weil denen musste man nichts mehr erklären. Die haben von Anfang an Bescheid gewusst, die haben immer wieder gefragt, was Sache ist, oder sind vorbeigekommen oder waren sonst wie mit dabei. Und entsprechend, wenn man sich dann am 10. Tag getroffen hat und einen blöden Witz gelassen hat, hat sich niemand gewundert, sondern man hat einfach gewusst, die 9 Tage davor haben wir auch schon mitbekommen, jetzt darf der am 10. Tag ruhig mal einen Witz machen, und da sind wir alle froh, dass er einen Witz gemacht hat. Aber diese Momente, als dann die Trauer schon so 3, 4, 5 Wochen alt war und man dann in der Situation war, jetzt muss ich wieder jemanden hineinlassen, jetzt begegne ich wieder jemandem, jetzt muss ich wieder jemandem sagen, das war dann häufig tatsächlich sehr schwierig, gerade weil, das haben sie sehr treffend beschrieben, man dann plötzlich anfängt, die ganzen Leute zu trösten. Und darüber, oder ich zumindest dann auch darüber irgendwann sauer geworden bin, was tröste ich hier denn die ganze Zeit Leute? Mein Sohn ist doch gestorben, nicht deren Sohn. Aber es natürlich so funktioniert, weil man will irgendwie diese Situation hinkriegen, und diese Situation ist, glaube ich, halt auch ja, geschuldet der Tatsache, dass wir sehr wenig über verstorbene Kinder sprechen, nochmal besonders schwierig. Also ich glaube, wäre ein Elternteil verstorben, Großelternteil, dann hätte man vielleicht mal die Schulter gedrückt und gesagt, oh, das tut mir leid. Und dann hätte man vielleicht noch gut ein bisschen gesprochen. Und das hätte man, in allermeisten Fällen würde man das schon ganz gut hinkriegen. Wenn man aber sagt, mein Kind ist verstorben, war es ganz, ganz häufig so, dass mir mein Gegenüber völlig zerbröselt ist und ich dann ihm der Person helfen musste und durch die Situation helfen musste und dabei dachte, jetzt, ich habe selbst gerade Mühe, so durch den Tag zu kommen, und jetzt muss ich hier meine Ressourcen hierfür investieren, um dieser Person zu helfen, und eigentlich wollte ich nur gerade eine neue Krankenkassenkarte haben. Und das ist dann schwierig. Ähnlich ist es mit der Kondolenzpost gewesen. Wir haben am Anfang die Kondolenzpost total gebraucht. Das war total schön. Wir haben uns jede diese Karten vorgelesen, immer wieder vorgelesen, Nachrichten, E-Mails, haben wir uns gegenseitig vorgelesen, das war alles total schön. Irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie lange das her war, ich behaupte jetzt mal 3 Monate, kann länger, kann kürzer gewesen sein, kam dann noch mal eine verspätete Karte. Ich konnte die nicht mehr aufmachen. Ich habe die ins Regal reingesteckt und nicht angeguckt, weil irgendetwas in mir hat sich so gesträubt und hat eben gesagt, ich bin raus aus der Zeit der Kondolenzkarten, jetzt gibt es keine Kondolenzkarten mehr. Und so lief es eben immer weiter.
Ich will mal zu ein paar Sätze reinbringen, die mich angesprochen und berührt haben. Und ich komme zum religiösen und interreligiösen und hochliterarischen später. Manchmal sind es ja so ganz einfache Sätze, am besten dann von Menschen, die selber betroffen sind oder eine eigene Erfahrung haben und die zwar jetzt nicht die den Schlüssel zum Erfolg haben, aber irgendwie aus einer eigenen Erfahrung heraussprechen. Und da ist mir ein Satz besonders aufgefallen. Sie haben mit einer Fotografin zu tun gehabt, die das Kind fotografiert hat. Die hat dann irgendwie erzählt, sie hat 3 Kinder verloren und ein gesundes und ein behindertes jetzt. Und die ihnen sagt einen Satz, den, wenn das jemand anders gesagt hätte, ganz furchtbar gewesen wäre. der aber von ihr irgendwie mich doch sehr beeindruckt hat. Nämlich, ihr müsst zäh sein oder du musst zäh sein. Das würde man sicher jetzt mal vom Nachbarn erstmal nicht so anhören wollen. Aber ich dachte, stimmt. Also würde ich jetzt als Seelsorger jetzt auch nicht gerade mal Leuten einfach mal so zurufen, aber stimmt natürlich, man muss auch zäh sein.
Ja. Also vielleicht ganz kurz zur Situation. Uns ist ein Faltblatt in die Hand gedrückt worden, auf dem es irgendwie hieß, man könne da irgendwo anrufen und dann irgendwie Fotos bekommen, die man eben gemeinsam mit dem Kind machen könnte. Und ich habe das sofort zur Seite gelegt, weil ich war nur überfordert und Faltblätter konnte ich nicht lesen. Und meine Freundin hat zum Glück das dann nochmal angeschaut. Also das war wirklich am Tag nach Gustavs Tod. Und hat eben gesagt, ruf da bitte mal an. Ich würde das gerne machen. Und dann habe ich da angerufen und ich war völlig überfordert davon. Das war, also dann, ich habe auf einen Anrufbeantworter gesprochen, wo es auch an dieses Jahr sagen soll. Und dann hat mir eine österreichische Nummer zurückgerufen, da war ich völlig verwirrt. Und stellte sich eben raus, dass es eine Stiftung ist, die eben Eltern verstorbener Kinder helfen möchte, ehrenamtlich arbeitende Fotografinnen zu bekommen, die dann eben ins Krankenhaus direkt reinkommen und Fotos machen, solange es noch geht. Und so ist dann eben Sarah zu uns gekommen. Und Sarah hat mit uns gesprochen als eine Mutter, die selbst mehrere Kinder verloren hatte. Und ja, wie soll ich sagen, wir waren da völlig fassungslos und fertig immer noch. Und als sie dort reinkam und sie hatte irgendwie, wir waren einfach, ja, tatsächlich wie so ein Vorbild für uns. Also, weil wir einfach so das Gefühl hatten, die geht gerade aus, die steht im Leben, die macht ihr Ding. Ich ringe gerade um Worte, weil alles irgendwie so ein bisschen blöd sich anhört.
Bin gar nicht blöd.
Ich sag dann einfach, wenn die das kann, dann gibt's irgendwie Hoffnung. Dann kann ich das vielleicht auch irgendwann wieder so durchs Leben gehen und Dinge machen und vielleicht sogar für andere Leute einspringen und helfen. Und das, sie war eine der vielen Menschen, die uns unglaublich gestützt und getragen haben in dieser Zeit, auch wenn wir sie nur an einem Nachmittag da eben getroffen haben.
Aber das ist ja auch gar nichts Schlimmes, sondern was sehr Schönes, wenn man für den Moment jetzt nicht autoritär aufgedrückt und als Methode, sondern in der Begegnung jemanden findet, wo man sagt, da nehme ich mir mal schneide ich mir eine Scheibe ab. Das kann ein Vorbild sein. Die ist schon 2 Schritte oder 3 Schritte oder 4 Schritte weiter. Die zeigt mir einen Weg, den muss ich nicht genauso gehen, aber da gibt es einen Weg, den kann man gehen. Eine andere Sache, ein anderer Satz, der mir aufgefallen ist, Gespräch mit ihrer Mutter. Und dann ihre Stimme ist warm und bestimmt. Und die sagt, es gibt Kräfte, die sind größer als wir, die verstehen wir nicht. Jetzt nicht gerade, wenn man es so abstrakt liest, das Trösteste aller Worte. Und zugleich aber auch sehr entlastend, fand ich. Gibt so ein altes schönes Wort, das ich mag, auch wenn es total unmodisch oder aus der Zeit gefallen ist. Ergebung ist sowas, ne? Also sich in die Situation ergeben. Das ist, so ist das jetzt. Also auch sozusagen in diese hineingehen, wirklich ein vertiefter Realismus, nicht zynisch, nicht jetzt falsch resignativ, sondern eben, es gibt Kräfte, die sind größer als wir, die verstehen wir nicht.
Es war auch so die soll ich sagen, ich nenne es mal Folgegespräch auf das Gespräch mit der Seelsorgerin, es gab eine Seelsorgerin, die sehr früh, Aufwachraum, das war kein Aufwachraum, sondern eigentlich ein Geburtsraum, aber da wurde meine Freundin dann eben reingebracht zum Aufwachen. Und dort kam dann eben, da wurde uns erst unser Sohn gebracht und dann kam einige Zeit später auch eine Seelsorgerin und ich habe diese Seelsorgerin eben sofort gefragt, wie soll ich an einen Gott glauben, der mir meinen Sohn nimmt? Und hatte eigentlich da große Lust, mich jetzt auseinanderzusetzen. Ich wollte dazu besprechen, wie kann das sein? Und alles, was sie gemacht hat, war eben einfach nur zu sagen, Und wir haben uns später, haben jetzt auch häufiger, also man fängt ja dann irgendwie an, so einen irren Witz zu entwickeln, weil, also man kann sich ja nicht anders helfen dann, oder wir zumindest konnten uns nicht anders helfen. Und haben uns dann eben über diese Szene immer wieder lustig gemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, was hätte sie auch sagen sollen? Was gibt's da auch drauf zu sagen? Und im Kern hat meine Mutter ihr nichts anderes gesagt als mhm. Und ich glaube, ich habe es erst bei diesem zweiten Mal in dieser sozusagen therapeutischen Reformulierung dessen, was die Seelsorgerin sozusagen theologisch fundiert nicht geantwortet hat, verstanden. Nämlich, dass es da nichts zu verstehen gibt. Also, dass der Verstand da nichts tun kann. Dass der Verstand da an eine Grenze kommt und dass ich es dann halt auch einfach sein lassen kann. Und das war in der Tat auf eine Weise entlastend.
Ja, Sie sind ja richtig gleich in die theologische Debatte gegangen mit der großen Theodizee-Frage. Ich dachte auch, ja, vielleicht muss das auch ein Ventil sein. Man hat ja auch, man ist ja nicht nur traurig, man ist auch stinkesauer.
Ja.
So, das kann ja auch mal raus. Das hat sie so entgegengenommen und dann hat sie ja nicht nur gesagt, war vielleicht gar nicht ganz falsch, sondern sie hat ja auch was gemacht. Also ist rituell, jetzt mal abstrakt gesprochen, ein kleinen Schutzengel gegeben und das Kind gesalbt. Ja. Und dann fand ich eben interessant, das war ja so die erste Begegnung mit Religion in diesem Zusammenhang. Irgendwie auch ein bisschen komisch, ein bisschen peinlich vielleicht, irgendwie nicht so richtig, aber wie auch. Und dann bereiten sie die Beerdigung vor und suchen Texte und suchen Gedichte, sehr schöne Gedichte, eins von Ricarda Hoch, die ich auch sehr schätze, wenn sie sonst keiner mehr liest, oder Giuseppe Ungaretti, viel moderner, viel avantgardistischer, Paul Celan kommt auch vor. Und dann aber auch Psalm 90, Psalm 139. Das sind ja jetzt nochmal andere Situationen, in denen Sie als literaturerfahrener Mensch plötzlich mal Gedichte oder Psalmen liest. Haben Sie die ganz anders gelesen? Haben Sie das gemerkt? Oder so und so? Also das literarische Ich lässt sich ja nicht ausschalten, soll ja auch nicht.
Also vielleicht kann ich so anfangen. Die Gedichte kamen aus dem Regal von meiner Freundin. Also wir haben immer noch getrennte Regale. Wir haben es nicht geschafft, unsere Regale zusammenzuführen. Das wird, glaube ich, noch ein großes Konfliktfeld eines Tages werden. Sollten wir mal zusammenrücken müssen. Und sie ist auch die Theologin im Haus. Also oder sie hat auch Theologie studiert, sagen wir mal so, und hat auch in der Theologie gearbeitet und hatte dadurch natürlich einen sehr viel stärkeren Bezug. Ich bin in meiner Kindheit und Jugend kirchlich sehr stark sozialisiert gewesen, bin dann aber ausgetreten, aber war immer sozusagen, stand immer mit großer Sympathie an der Seitenlinie. Habe mich nicht mehr getraut, das Glaubensbekenntnis mitzusprechen, weil ich immer dachte, ich muss da ja was bekennen und ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber es gab immer so eine große Sehnsucht und gleichzeitig ein Distanzbedürfnis, irgendwie so kann ich es beschreiben. Und dann ist man ja, wie soll ich sagen, wenn man so als junger Mensch an der Uni und dann auch in den Geisteswissenschaften rumgeistert, macht man sich ja auch dann sehr leicht in Sachen Religion und Spiritualität. Da quasi gibt es ja auch so eine Art von Vulgär-Atheismus, der sozusagen das so wie so zum Standard gesetzt wird erstmal. Und dann muss man sich da auch nicht mehr so ganz damit beschäftigen. Und ja, mit Gustav war das plötzlich so, dass ich ganz plötzlich und sehr dringlich ein metaphysisches Bedürfnis wieder gespürt habe, was ich lange nicht mehr gespürt hatte. Also einfach es gab diese Phasen, also es war nicht das erste Gespräch mit mit einer Theologin, wo ich meine Zweifel, meine Glaubensfragen sozusagen versucht habe, durchzudiskutieren, aber das hatte lange aufgehört. Ich hatte das irgendwie aufgegeben, weil ich dachte, das nehme jetzt Zuflucht im Agnostizismus und bleibe beiden Seiten freundlich gewogen und lese gerne bei beiden Seiten mit und muss mich ja dann nicht entscheiden. Aber da war es dann eben doch plötzlich so, dass man eben etwas und dass man das nicht begreifend irgendwie auf eine Weise einsortieren musste. Und da bin ich dann schon irgendwann dazu, zu dem Punkt gekommen, dass ich verstanden habe, dass sowohl die Vorstellung, dass es da einen göttlichen Willen gibt, der will, dass jetzt mein Sohn stirbt, als auch die Vorstellung, dass es ein kaltes, pulsierendes Universum gibt, das durch eine stochastische Verteilung halt jetzt ein totes Kind braucht, dass beides für mich so unvorstellbar ist, dass es irgendwie, dass auch diese Vorstellungen einfach, wie soll ich sagen, nebeneinander existieren können. Aber dass in dem Moment, wo ich mich fragen muss, wie möchte ich mir jetzt meinen Sohn vorstellen? Oder wie möchte ich davon ausgehen, dass dieses kalte Universum eben so ist und durch das Verlöschen von Hirnaktivität alles weg ist? Oder möchte ich glauben, dass der mich begleitet, dass der irgendwie da ist? Ich glaube, in dem Moment ist mir jetzt wieder so ein bisschen gedämmert, dass ich glaube, was mit Entscheidung zu tun hat. Und vorgestern habe ich in ein altes Zuckerrohr-Album reingehört. Das mir irgendwie Apple Music hat mir das so reingespielt und ich sagte hoch vor, also hatte ich jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, habe ich reingehört und dann zum ersten Mal auf den Text, den Text mitgelesen und musste dann sehr, sehr lachen, weil der Text war "O bisogno dell'amore di Dio perché se no sto male." Also ich brauche die Liebe Gottes, weil sonst geht's mir schlecht. Das ist so maximal banal. Da muss man einfach glaube als eine Entscheidung, die man halt entscheidet und damit ist alles gesagt.
Und würde das auch zu der Entscheidung für den Titel "Für immer sehe ich dich wieder"?
Das war wir sind über diese Ungaretti-Übersetzung gestolpert. Das war auch in so einem ganz tollen Gedichtband, den meine Freundin im Regal hatte. Und das war eine Übersetzung von Ingeborg Bachmann. Mhm. Und an diesem Gedicht haben wir uns einfach sehr gefreut. Und später habe ich dann gesehen, dass es auch eine Übersetzung von Paul Celan gibt. Und dann habe ich auch das Original gelesen. Und das war einfach sehr schön, weil wir da verstanden haben, dass das Gedicht im Original eigentlich eine verstorbene Geliebte besingt. Und dass das einfach nur offensichtlich wird durch die Femininum, durch die weibliche Endung eines Adjektivs, dass man nur auf Italienisch in dieser bestimmten Satzstellung eben mitführt. Und im Deutschen verschwindet, also wenn man es im Deutschen getreu der Satzkonstruktion übersetzt, verschwindet das eben. Und Ingeborg Bachmann hat genau das getan. Sie ist der Syntax treu geblieben und hat dadurch das Geschlecht unsichtbar gemacht und dadurch hat sich dieses Gedicht für uns geöffnet und wurde für uns eine Möglichkeit, unseren Sohn darin zu sehen. Und Paul Celan, dem war offenbar dieses Geschlecht der verstorbenen Person so wichtig, dass er die gesamte Syntax umgemodelt hat, um ja irgendwie diese Geliebte da drin halten zu können. Und das fand ich irgendwie, das war so eine absurde Recherche in dieser ganzen Trauer, die irgendwie ganz bedeutsam wurde. Und dann habe ich weiter gegoogelt, weiter gelesen und dann habe ich herausgefunden, Ungaretti hat auch einen Sohn verloren. Der war 9 Jahre alt, ist an Blinddarmentzündung gestorben. Und auch darüber hat er ein Gedicht geschrieben. Und dann ist dieses Gedicht ganz wichtig geworden. Und ja, als wir dann nach dem Titel gesucht haben, haben wir letztlich einfach irgendwann gemerkt, dass wir diese Gedichtzeilen brauchen. Und da sind wir dann hängen geblieben.
Finde ich auch nochmal interessant, weil Sie so ja auch die beiden Psalmen wahrscheinlich gelesen haben als Gefäße, in die Sie Ihre eigenen Erfahrungen hineinlegen. Dann habe ich mich sehr darüber gefreut, dass Sie das Glück hatten, eine richtig tolle Beerdigungspredigt zu hören. Da ist es ja mir als Pastor immer ein bisschen peinlich, wenn ich das in Büchern lese und dann denke, oh Gott, das hätte ich so nie gemacht und so. Und da dachte ich, nee, so kann man das machen. Das würde ich jetzt am liebsten ganz vorlesen, mache ich aber nicht. Dafür ist das Buch ja da. Man soll ja, das kann man wunderbar nachlesen. Das fand ich eine ganz wunderbare Predigt, die eben von der Härte und dem Unglück nichts wegnimmt und in die Tiefe geht und doch etwas auch mit herausführt oder sie mit herausführt, womit man leben kann. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das Michael, das kann man vielleicht auch sagen, Michael Meyer-Blank, Theologe von der Uni Bonn, inzwischen emeritiert, der uns da vielleicht hat kein besseres Wort als Gefallen getan, aber es ist viel zu wenig gesagt, das große Geschenk gemacht hat, dass er für uns die Trauerfeier gesprochen hat. Und also ich bin sehr dankbar, dass ich habe ihn dann einfach gefragt, ob ich seine Predigt schamlos übernehmen darf. Und das hat er mir erlaubt. Und da bin ich sehr froh drum, einfach weil diese Predigt sehr, sehr schön war. Ja.
Und dann das Zweite, was mich natürlich einfach auch sehr interessiert hat, dass es ja dann sofort interreligiös wurde. Ich erlebe das heute, wenn ich eine Beerdigung mache, das ist immer eine interreligiöse Feier inzwischen, meistens. Und da kommt Christliches und Säkulares zusammen, christlich, chinesisch, indonesisch, buddhistisches. Und das überspannt dann größte Distanzen mit dem Vater im buddhistischen Tempel, der, weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, Opfergaben gibt oder doch, kann man so sagen, nicht?
Das sind also auf Indonesisch sind das Chanang Sari heißen die. Das sind so kleine aus Bambus geflochtene Körbchen, in die man eben alles Mögliche hineinlegt. Und so die sieht man auch häufig im, also so Indonesien-Urlauber erzählen dann immer davon, dass die eben überall gestanden haben oder auch im Hotel ist oder so, werden die da auch an den verschiedenen Altaren, die ein Haus eben haben muss, ausgelegt, um die Dämonen eigentlich zu besänftigen. Und die werden aber eben auch im Tempel für Verstorbene geopfert.
Genau. Und
das ist, also es ist Indonesien und in Indonesien gehen die Dinge eben auch immer sehr ineinander durcheinander und ich würde sagen, es ist ein hinduistisch-buddhistischer Tempel. Und wo da genau die Grenze ist zwischen dem einen Teil und dem anderen Teil, genau, anders noch, es ist ein hinduistisch-buddhistisch-chinesischer Tempel. Und manchmal kann man noch genau sagen, also hier ist jetzt Konfuzius, das muss jetzt der chinesische Teil sein. Und da drüben ist die Maya Devi, das muss jetzt der buddhistische Teil sein und so weiter. Das kann man dann schon noch zuordnen, aber manchmal gibt es da auch so fließende Bereiche, da weiß man das gar nicht mehr so richtig.
Aber das fand ich schön, das hat mich jetzt, also die Predigt hat mich natürlich persönlich mehr berührt, aber das fand ich so schön, diese Passagen darüber, weil das so unverklemmt hin und her ging. Das war jetzt, da gab es keinen Kulturkonflikt, sondern manchmal ist vielleicht das eine für den einen oder anderen, mag das eine oder andere befremdlich gewesen sein oder umgekehrt, aber im Grunde fließt es so zusammen, weil es jetzt nicht um die religiöse Prägung und Herkunft oder die Identität geht, sondern darum, dass man etwas Schönes rituell vollzieht für die Eltern und das verstorbene Kind und alle, die das was angeht.
Ich würde auch sagen, da ist gerade die chinesische Minderheit in Indonesien prädestiniert dafür, weil viele Angehörige der Minderheit sind sehr christlich, weil die christlichen Kirchen eine Zeit lang sozusagen sich stark einer diskriminierten Minderheit geöffnet hatten. Andere sind zum Buddhismus rüber, weil die chinesischen Tempel verboten waren. Dann hat man eben nach einem Ersatz gesucht, der irgendwie zumindest benachbart ist. Und andere sind aber auch im Hinduismus aufgegangen, der eben auf Bali zumindest eine große Möglichkeit ist. Und so weiter und so fort. Also die chinesische Minderheit ist da, ich sag mal, also ich weiß nicht, ob es da irgendeine Familienfeier gibt, die nicht interreligiös ist.
Genau. Ich würde gerne so langsam zum Schluss kommen, nochmal vielleicht einen Blick, was ist das für ein Buch? Ich interessiere mich eben als Pastor eben immer auch für die, ja, das klingt ja so ein bisschen abstrakt, Lebensdienlichkeit von Literatur. Also einerseits lese ich gerne Bücher, die gut sind und die einen Anspruch haben und die eine ästhetische Form haben, die mich künstlerisch interessieren. Aber ich finde, das ist so mein kleiner Vorbehalt gegen so eine rein germanistische oder rein literaturkritische Betrachtung von Religion, von Literatur, die guckt immer nur, was ist das autonome Kunstwerk und wie ist die Erzählperspektive und so. Und Menschen lesen ja Bücher einerseits, um etwas zu genießen und so weiter, also ein ästhetisches Erlebnis haben, zugleich aber auch, weil sie was über sich selber erfahren wollen, weil sie was mitnehmen wollen, ein Vorbild oder wenigstens das Gefühl, du bist nicht allein oder die Ahnung, ach guck mal, lass mir mal erzählen, es gibt einen Weg hindurch, den können wir gehen. Wir verwandeln uns, wir werden jetzt andere, das ist aber nicht nur schlimm. Also wir haben uns das nicht ausgesucht, aber wir können uns auch verwandeln. So dass das Gelesene dann eigentlich, so lese ich selber ja auch Bücher, also bin ja ein Normalleser, ein Lebensleser, so dass ich dann immer im Dialog bin, hier nur besonders mit meinen seelsorgerlichen Erfahrungen oder Lebenserfahrungen. Da habe ich mich gefragt, ich habe den Eindruck, das ist jetzt für Sie gar nicht so schlimm, dass ich das so gelesen habe. Das durfte ich. Interessant ist, dass große Wort Trost nicht vorkommt, wenn ich richtig gelesen habe, obwohl es durchaus sowas da drin ist. Ist Ihnen das ein zu großes Wort? Man muss es ja auch nicht immer mit dem großen Etikett bekleben. Es ist ja ein feines Buch, das auch manches in der Andeutung lässt und nicht auserzählt und auch nicht, ja, kein theologisches Fachbuch, das da irgendwie eine Theorie draus spinnt, sondern aber es gibt so Wörter, die mir einfallen, die mich halt so im Moment gerade beschäftigen, wie Zuversicht oder eben auch Trost oder Hoffnung oder was. Und ich benutze sie dann selber aber auch nicht immer, weil die dann immer gleich schon der Hammer sind, der dann irgendwie auf ein zartes Pflänzlein herniedersinkt.
Das trifft das, glaube ich, ganz gut, weil ich wollte mich auch gerade sagen, dass ich womöglich, wie soll ich sagen, viel sagen, erzählen, erklären würde, was einer Umschreibung von Trost nahe käme. Aber vielleicht trotzdem treffender ist als das Wort Trost. Weil ich zumindest die Befürchtung habe oder die Vermutung habe, dass einige den Begriff Trost auf eine Weise verwenden, wie ich es nicht verstanden wissen wollen würde. Und sie sicherlich auch nicht so meinen, aber ich glaube, bei vielen bedeutet Trost sowas wie ein Pflaster oder wie so eine Heilemachpaste oder so. Und dann ist wieder alles gut. Und Trauer muss man quasi überwinden. Ich habe diese Ahnung, weil, glaube ich, ich auch früher so gedacht habe. Ich wollte auch früher nicht gut mit trauernden Menschen umgehen, weil ich immer dachte, ich sage jetzt sowas Falsches und deswegen sage ich besser nichts. Und für mich ist es inzwischen so, dass ich meine verstanden zu haben, oder dass zumindest ich mit meiner Trauer so umgehe, dass ich die gar nicht loswerden möchte, weil ich das Gefühl hätte, ich würde ärmer dadurch, weil die Trauer eben das ist, was mich mit meinem Sohn verbindet. Wenn ich nicht mehr um ihn trauern würde, wäre er weg für mich. Und die Trauer ist eigentlich, also das letztens erst wieder mit jemandem drüber gesprochen und die Person konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen. Wir denken tatsächlich auch gerne an die Tage im Krankenhaus zurück, weil das eben die Zeit war, in der wir unserem Sohn sehr nah sein konnten. Und das war natürlich alles sehr traurig, aber es ist für uns eine unglaublich bedeutsame Zeit. Und entsprechend das irgendwie so vergehen zu lassen, aus der Hand zu geben, das würde uns entsetzlich viel ärmer machen. Und natürlich braucht es natürlich kann man nicht die ganze Zeit völlig kaputt und völlig zerstört und aus der Fassung sein. Da vergeht man dran. Das schafft man menschlich einfach nicht. Das heißt, es braucht irgendwie eine Fassung, es braucht eine Dosierung und es braucht einen Umgang damit. Und womöglich meint man so etwas mit Trost. Aber ich glaube, ich vermeide diesen Begriff einfach, weil das für manche zumindest so ein Schluss mitschwingt. Und ich möchte den nicht haben. Das ist in diesem gleichen Gedicht, das eben auch titelgebend ist, da gibt es auch die schöne Zeile, die Arbeit, die nie enden kann. Und für mich ist das Trauerarbeit. Die kann nicht enden.
Verwandelt sich aber oder verändert sich in dem Prozess?
Ein permanenter Verlauf. Und sie stellt sich immer wieder neu und anders dar. Also meine Freundin und ich haben vor 11 Wochen und heute ist Donnerstag, 4 Tagen, eine kleine Tochter bekommen. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Und dennoch ist es natürlich so, dass all unsere Freude, all unsere Liebe zu ihr immer auch ein Licht auf unsere Trauer wirft. Weil wir immer auch daran denken, dass das unserem Sohn nicht möglich gewesen ist. Und dass wir diese schönen Dinge, die wir jetzt mit unserer Tochter erleben dürfen, bei Gustav eben nicht haben konnten. Und das ist aber in Ordnung. Das darf nebeneinander existieren. Und das ist aber jetzt eben die neue, die letzte, nicht die letzte, aber die aktuellste Phase unserer Trauer. Und es wird sicherlich noch ganz, ganz viele spätere geben, die sich immer wieder neu und anders verwandeln und anders zeigen dürfen. Und ich glaube, da tun wir zumindest gut dran, wollte gerade sagen, tut man gut dran. Ich will niemandem Vorschriften machen und auch nicht mehr anmaßen, dass ich über alle Menschen Bescheid wüsste. Aber ich glaube, wir tun gut daran, einfach offen und neugierig drauf zu sein, wie sich diese Trauer entwickelt, anstatt irgendwie verkrampft etwas erreichen zu wollen mit dieser Trauer und irgendwo hinkommen zu wollen mit ihr, sondern wir wollen einfach sehen, wie sich das jeden Tag zeigt.
Viel Glück und viel Segen für Ihre junge Tochter. Das wusste ich nicht. Das freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen mit Ihrem Buch. Jetzt ist es raus. Jetzt seit 2-3 Monaten vielleicht oder 3-4 oder ungefähr. Schon ein bisschen raus.
Ja, so, ne? Genau. 3 Monate. Ja. Juni, Mai, die Zeit fließt. Ja. 3 Monate, ja. Mhm.
Dass es einen guten Weg nimmt und sie Ihnen auch nochmal Menschen zuführt, die mit diesem Buch was anfangen können, dass sie sich bewegt, dass sie selber da auch nochmal gute Erfahrungen mit diesem Buch machen, jetzt wo es seine Reise nimmt.
Dankeschön.
Jannik Hanbjau, Federer für immer sehe ich dich wieder. Ein sehr beeindruckendes Buch und ein sehr schönes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich habe zu danken.